Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kultur und Technik, Szenen einer Ehe. Wir sind so etwa in der Mitte des Semesters angekommen und haben, glaube ich, schon eine ganze Menge Aspekte mitbekommen, eine Menge Szenen dieser Ehe beleuchtet. Heute Abend werden wir wieder einen Blick auf eine wieder andere Szene dieser Ehe werfen. Wir haben heute Abend zu Gast Frau Asta Scheib. Asta Scheib ist vielleicht den einen oder anderen von Ihnen schon ein Begriff. Womöglich haben Sie einen der vielen Romane von ihr gelesen. Sie haben vielleicht einen Tatort, den sie geschrieben hat, gesehen. Und sie früher vielleicht schon in ihrer Rolle als Journalistin wahrgenommen, die sie, glaube ich, eine ganze Zeit lang jetzt schon nicht mehr innehaben, sondern sich dem beglückenderen Geschäft des Romanciers widmen können. Die Romane von Asta Scheib haben häufig Themen aus der Geschichte zum Gegenstand. Wir haben einmal, glaube ich, schon das Glück gehabt, einen davon hier vorgestellt zu bekommen. Ich glaube, vor 2 Jahren muss das gewesen sein, etwa 1-2 Jahre ist es her. Heute Abend also wird es gehen, wie Sie aus der Ankündigung gesehen haben, um Giovanni Segantini. Ich mache mal einen ganz kurzen Einschub. Ich habe immer das Gefühl, jeden Montagabend, dass genau da in der Mitte ein permanenter, kleiner, brodelnder Kern ist. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie Ihre interessanten Ideen nachher in die Diskussion einbrächten, aber während des Vortrags vielleicht ein ganz klein bisschen runterfahren, weil das komischerweise in der Akustik der Aula leichter ist, von oben nach unten durchzudringen als umgekehrt. Also was Sie da oben reden, hört man hier unten besser als manchmal uns da oben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es ein bisschen einstellten. Gut, also wir haben heute vor uns eine Lesung von Asta Scheib über aus einem Roman über Giovanni Segantini, einen Maler, den sie uns heute vorstellen wird, der vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen ein Begriff ist. Ich glaube, aktuell kann man noch die Ausstellung in Basel sehen.
Ist zu Ende.
Ja. Gibt es Hoffnung, ihn woanders sehen zu können? Wissen Sie was?
Nein, weiß ich im Moment nicht.
Spätestens nach dem heutigen Abend wird sich ganz Konstanz um die Ausstellung reißen. Also viel Vergnügen bei der Lesung mit Asta Scheib.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Können Sie mich verstehen überall oder muss ich lauter sprechen? Sonst reklamieren Sie einfach. Am 15. Januar dieses Jahres eröffnete die Fondation Bärle in Rien bei Basel eine große Ausstellung der Werke des Schweizer Malers Giovanni Segantini. Alle großen Zeitungen der Bundesrepublik und der Schweiz berichteten in seitenlangen Artikeln über den Maler des Lichts, wie er von dem Dichter Rainer Maria Rilke genannt wurde. Vor allem bei der Vernissage, aber auch an allen anderen Tagen der Ausstellung pilgerten Prozessionen von Menschen in die Räume der Fondation, die von dem berühmten Architekten Renzo Piano geschaffen wurden. Diese Räume, in einen Park hineingestellt, eröffnen schon von außen einen Dialog von Kunst und Natur. Und die Werke fordern auch einen Dialog heraus, um den es heute gehen soll, um den Dialog von Kunst und Technik. Ich habe mich mit dem Leben und dem Werk Segantinis auseinandergesetzt in der Form eines Romans, aus dem ich Ihnen heute einige Abschnitte vorlesen will, die Ihnen zum Beispiel die Kindheit des großen Malers Segantini nahebringen soll, die für sein Werk im hohen Maße bestimmend war. Ich will Ihnen seine Technik selber beschreiben lassen, es gibt den O-Ton, die für die Kulturwelt der Malerei seiner Zeit bahnbrechend war. Und ich will Ihnen von der großen Liebe dieses Mannes berichten, aus der er die Kraft für sein waghalsiges Künstlertum nahm. Er gehörte zu seiner Zeit von 1858, da wurde er geboren, bis 1899. Er ist leider sehr früh gestorben mit 41 Jahren knapp. Er gehörte zu seiner Zeit zur Avantgarde der europäischen Kunst. Er wurde als ihr Erneuerer, als Prophet und Revolutionär apostrophiert. Gustav Klimt, den er künstlerisch stark beeinflusst hat, nannte ihn für sich alleine eine Sezession. Sein Werk wurde von vielen Sammlern, privaten und öffentlichen, gekauft, manchmal schon von der Leinwand weg. Nach seinem frühen Tod mit 41 Jahren schien sein Ruhm zu verblassen, doch heute geben ihm die Wissenschaftler wieder einen neuen Platz in der internationalen Geschichte der Kunst. Er wird gefeiert als Erneuerer der Landschaftsmalerei und Vorbereiter der Moderne, als vom Licht begeisterter Divisionist und Symbolist schenkte er der Kunstwelt eine völlig neue Technik zu einer Zeit, als der Begriff des Divisionismus noch nicht in der Welt war. Ich beginne in seiner Kindheit. Giovanni Segantini war noch klein, zwischen 6 und 7 Jahre alt, als er schon ganz auf sich allein angewiesen war. Er erlebte eine Katastrophe nach der anderen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich in der Literatur wirklich niemals von einer so brutalen Kindheit erfahren habe, wie dieses Kind sie erlitten hat. 1858 in Arco am Gardasee geboren, verlor er durch einen Brand seinen Bruder, den Erstgeborenen der Familie, dessen Tod die Eltern, besonders die Mutter, nicht verwinden konnten. Immer wieder beweinte vor allem die Mutter das verlorene Kind. Beide, Vater und Mutter, schienen den kleinen Giovanni nicht wirklich wahrzunehmen. Er spürte das. Er schwankt immer zwischen Liebe und Hass zu seinen Eltern, fühlt sich von ihnen verraten. Allein, hungrig und durstig im Winter frieren, stromert er durch Arco, ernährt sich von Diebstählen. Vor allem klaut er beim Pfarrer, dessen Haushälterin schlecht hört. Dennoch wird Hunger das bestimmende Gefühl in seinem Leben. Als er viele Jahre später berühmt ist und ihn jemand fragt, welches Gefühl für sein Leben am eindrucksvollsten sei, sagt er, der Hunger. Als die Mutter stirbt, bringt der Vater den 7-jährigen Jungen nach Mailand, überlässt ihn durch eine List seiner Tochter aus erster Ehe, Irene, die den Jungen hasst, keineswegs bei sich behalten, sondern ihn so schnell wie möglich loswerden will. Sie lebt in einem Massenquartier der schnell wachsenden Stadt Mailand, hat für das fantasievolle Kind keinerlei Verständnis. Giovanni kommt fast um vor Einsamkeit, Hunger und Durst. Ich werde Ihnen aus meinem Roman, der heißt im Übrigen, falls ihn jemand haben möchte, dann das Schönste, was ich sah, und das habe ich bei Nietzsche geklaut. Der hat das gesagt, das Schönste, was ich sah, und soll sogar geweint haben darüber, als er zum ersten Mal im Engadin war. Und Giovanni Segantini hat seine größten und wichtigsten Werke im Engadin gemalt. Also, Sie müssen sich jetzt Giovanni vorstellen als einen etwa 8-jährigen Jungen in einem Mailänder Mietshaus, das völlig verkommen war und wo er unterm Dach eingesperrt war von seiner Stiefschwester. Am nächsten Tag hörte Giovanni auf der Etage scheppern und rumpeln. Sofort öffnete er die Tür. Schließlich hungerte er auch nach Unterhaltung, und so sah er voller Erwartung einem Anstreicher zu, der seine Eimer und Bürsten im Flur deponierte, eine Mischwanne heraufschleppte, eine Kanne mit Lösemittel, Spachteln, Kellen und etlichen Dosen mit Farbe um sich herum aufbaute. Der Treppenflur war ohnehin interessanter als die Wohnung. Er hatte ein größeres, viereckiges Fenster, aus dem man auf Reihen von Hausdächern sah, auf Kirchtürme und Kuppeln. Blickte Giovanni aus dem Fenster, sah er wie einen tiefen Brunnen den Innenhof des Häuserblocks liegen. Heute war er damit nicht allein. Heute war seine Einsamkeit unterbrochen von etwas Neuem, Spannendem. Was würde der Mann in dem düsteren, schmuddeligen Flur machen, in dem Giovanni schon Ratten und Mäuse gesehen hatte, aber selten Menschen? Die waren wohl alle den ganzen Tag bei ihrer Arbeit, wie Irene, die bei einer Modistin lernte, wie man Hüte macht. Das hatte ihm der Vater berichtet. Jetzt begann der lange, dünne Maler, der Giovanni zugenickt hatte, ihn aber weiter nicht beachtete, mit einem großen Pinsel weiße Streifen an die Flurwand zu malen. Auf und ab ging der Pinsel und hinterließ auf der Wand weiße Spuren. Giovanni war heftig enttäuscht. Nach all den interessanten Utensilien, die der Maler heraufgeschleppt hatte, gab es nur ein bisschen Weiß auf der Wand? Wie langweilig! Dabei hatte der Maler doch schon verschiedene Farben in seine Näpfe geschüttet, sodass sich Giovanni etwas Großes, Buntes erwartet hatte. Doch dann merkte er, dass der Lange noch nicht am Ende war mit seiner Arbeit. Auf die weiße Grundlage zog er mit anderen Farben Linien von unten nach oben. Dann reinigte er seine Pinsel und deckte seine Zutaten mit einer Plane ab. Am nächsten Tag erschien er mit einem halben Eimer roter, in Wasser aufgelöster Erdfarbe und mit einem mächtigen Schwamm. So etwas hatte Giovanni noch nie gesehen und er verfolgte gespannt, wie der Lange den Schwamm immer mal wieder eintunkte und damit die Wände abrieb. Immer wieder, nur den oberen Wandstreifen ließ er weiß und den Sockel färbte er später einfach dunkel. Seltsam, dass auf diese Weise Wände angestrichen wurden. Giovanni fand es am Anfang nicht schön, was der Lange da vor sich hinschmierte. Doch je länger er hinschaute, desto lebendiger wurde, was er sah. Zunächst kam ein österreichischer Soldat zum Vorschein, mit vorgebeugtem Rumpf und sehr langen Armen, mit denen er die mächtige Trommel schlug. Ein großer Hund war vor den Wagen gespannt, der die Trommel beförderte. Nein, das war gar kein Wagen, das war doch eine Brücke, die Brücke über die Sarka. Und ein Mann stützte sich auf die steinerne Brüstung. Dieser Mann, nein, verdammt, es war nicht sein Vater, auch wenn er etwas Ähnlichkeit mit ihm hatte. Nun suchte Giovanni wieder den Soldaten und den Hund, doch sie waren nicht mehr zu sehen. Da gab es nur noch Flecken, unförmige Flecken. Giovanni bekam Lust, diese Flecken wieder mit Farbe, mit Leben zu erfüllen. Er hatte ja gesehen, wie einfach das war, wenn man nur Farben hatte. Als der Mann Mittagspause machte, hockte sich Giovanni mutig in seine Nähe. Nicht ganz dicht zu ihm hin, aber doch näher als bisher. Kann ich nicht helfen? Ich meine, ich würde gern mithelfen beim Malen. Der Anstreicher kaute seine Backen leer, wischte sich bedächtig den Mund ab. Ja, kannst du das denn überhaupt? Doch, ich kann das, ganz bestimmt. Darf ich mal den Schwamm haben? Gutmütig gab der Maler Giovanni den Schwamm und machte dann weiter mit seiner Arbeit. Als er im Laufe des Nachmittags bemerkte, dass Giovanni auf den von ihm vorbereiteten Untergrund eine ganze Menagerie von Fabelwesen gemalt hatte, war er zunächst irritiert. »He du, was soll das? Willst du mir Ärger machen? Ich habe keine Lust, alles nochmal zu streichen.« Inzwischen waren aber schon einige Frauen und Kinder im Treppenhaus, die zusahen, wie Giovanni auf dem Gewölk des Anstrichs lustige Figuren malte, die vor allem den Kindern gefielen. Aber auch die Mütter riefen, schaut mal, der Giovanni vom Dachgeschoss, der malt uns ein verrücktes Treppenhaus. Jetzt sah auch der Maler genau hin und er war überrascht, dass ihm die bunten Kobolde immer besser gefielen. Er ließ Giovanni gewähren und es gab auch keinerlei Ärger wegen des neuen Treppenhauses. Giovanni spürte in sich ein Glücksgefühl, das er bisher noch nie erlebt hatte. Schade, dass der Maler nicht mehr kam. Giovanni hätte gern noch mehr Figuren auf die Wände gemalt. Sein Kopf war voll davon. Giovanni hörte von den unteren Fluren des Hauses lautes Weinen und Lamentieren, rasche Schritte auf den Treppen. Er rannte durch den engen Gang hinaus auf den Flur und sah sofort die junge Frau mit den roten Haaren. Er kannte sie vom Sehen. Sie stand wie eine Statue am Treppengeländer. Was war denn los mit ihr? Da hörte er eine Nachbarin der anderen zurufen, Chiara ist tot, die süße Chiara. Und alle stimmten in das Wehklagen mit ein. Die Mutter des Kindes stand immer noch wie versteinert am Geländer. Eine Nachbarin rief von unten, nicht einmal ein Jahr war sie alt, das arme kleine Ding. Giovanni verstand. Ein Mädchen war gestorben, sehr klein noch. Er kannte sie, die Tochter der Frau mit den roten Haaren. Die junge Mutter löste sich vom Treppengeländer, lief mit ihrem aufgelösten Haar durch die Flure, über die Treppen, rauf und wieder runter, schreiend, bis ihr die Stimme kippte oder die Luft wegblieb. Die Nachbarinnen rannten hinter ihr her, wollten sie umarmen, trösten, doch die Mutter schüttelte sie ab, rannte weiter, immer höher hinauf. Vielleicht wollte sie sich aus einem Dachfenster stürzen. Giovanni fand das hochinteressant. Derartige Gedanken hatte er früher auch oft gehabt, aber herumgebrüllt und geheult hatte er deshalb nicht. Er hockte sich auf eine Treppenstufe, um nichts von dem seltenen Schauspiel zu verpassen. Es hatte hier und da schon mal einen Toten gegeben in dem großen Haus, aber noch nie so ein Lamento. Dafür hatte es bei den früheren Todesfällen gut gerochen auf der Treppe, nach Kaffee, nach süßem Kuchen. Voller Neid hatte er sich das vorgestellt und überlegt, wer ihm Kuchen backte, wenn seine Schwester Irene sterben würde. Aber sie war erst 20 und er wusste, so früh starben die Leute selten. Dann schon eher kleine Kinder, wie das Töchterchen der jungen Nachbarin. Schließlich kam eine andere Nachbarin zu ihm gerannt, eine von denen, die ihn ständig zurechtwiesen. Ja, diese da hatte ihn sogar bezichtigt, bei ihr ein Stück Wurst genommen zu haben. Dabei wäre ihm auch beim größten Hunger der Appetit vergangen, denn ihre Wohnung war so schmutzig wie ihr Rock. Doch jetzt tat sie salbungsvoll und sagte süßlich zu ihm, »Mio Filio, du kannst doch zeichnen. Ich habe es gesehen, als der Anstreicher da war und du eine Wand so hübsch bemalt hast. Komm mit hinunter zu Alba. Ihr Kind ist gestorben. Zeichne es für sie, damit sie nicht stirbt vor Kummer.« Giovanni wusste noch, dass die Neugierde ihn schließlich hinuntergetrieben hatte. Die Mutter saß jetzt vor dem leeren Kinderwagen, als läge das Kind noch darinnen. Sie schob den Wagen hin und her und sang immer so komisch, als wollte sie das Baby beruhigen, das doch tot war. Die Nachbarin winkte ihn in den Nebenraum, wo andere Frauen das Kind wuschen und ihm ein weißes Häubchen mit Spitzen an den Rändern aufsetzten. Langsam kam Giovanni näher. Das zarte Gesicht des Mädchens, die geschlossenen Augen, das feine Näschen und der blasse Mund berührten ihn. Er musste schlucken. Das Kind sah so klug aus, als wüsste es alles, als wäre es eine noble Prinzessin oder ein Engel. Auf jeden Fall, das glaubte Giovanni, hatte dieses Kind nichts zu tun mit den groben Frauen in der Via San Simone. Oft genug hatte Giovanni erlebt, wie sie sich stritten, schlugen oder an den Haaren zogen. Manche rochen auch nach Alkohol und pöbelten Giovanni an, wenn er an ihnen vorbei die Treppe hinunterlief. Doch hier, bei dem toten Kind, schienen sie wie ausgewechselt. So zart, liebevoll und leise gingen sie mit der Kleinen um. Eine der Frauen gab Giovanni Papier und Bleistift und er setzte sich vor das Bett. Als die Frauen hinausgingen, begann er sich ein wenig zu fürchten, so allein mit einer Leiche. Doch dann dachte er, dass er dasselbe erlebt habe wie die junge Mutter und ihr Kind, nur umgekehrt. Ihm war die Mutter gestorben, er, das Kind, lebte. Wer hatte ihn getröstet? War das nicht gerecht, dass auch andere Menschen ihr Liebstes hergeben mussten? Giovanni fand es unbedingt in Ordnung, dass es anderen Menschen auch schlecht ging. Doch die schöne junge Frau erinnerte ihn an seine eigene Mutter. Und wenn er ihr mit einem Bild ihres Kindes helfen konnte, wollte er das versuchen. Vielleicht wäre seiner eigenen Mutter auch viel Verzweiflung erspart geblieben, wenn ein Maler für sie ein Bild ihres verunglückten Erstgeborenen gezeichnet hätte. Doch wie sollte er beginnen? Wie sollte er auf Papier bringen, was er beim Liebreiz dieses kleinen Mädchens fühlte? Er versuchte sich vorzustellen, Chiara sei gar nicht tot, sie schliefe nur. Und das musste er malen. Er zeichnete atemlos erst die geschlossenen Augen mit dem feinen Wimpernkranz, die kleinen Ohren, die viel Arbeit erforderten, dann den sanft nach oben geschwungenen Mund, die kleine, zarte, noch runde Nase. Dann glitt sein Stift schon sicherer auf dem Papier voran. Er schwang sich den Hals hinunter zu den Händen und Füßen, deren Zehennägel wie bläulich-silberne Perlen schimmerten. Dann zeichnete er den Körper in dem einfachen Hemdchen, den Faltenwurf. Von allem kamen zuerst die Umrisslinien und dann schattierte er die einzelnen Elemente ganz vorsichtig, fast zärtlich. Mit einem Mal hatte er das Gefühl, als male er seine Mutter. Konnte er sie vielleicht auch so malen, als liebe sie? Dieser Gedanke nahm Giovanni fast den Atem. Hinter sich hörte er plötzlich die Stimme von Chiaras Mutter. Sie schien jetzt gefasst, überrascht. »Sie ist so schön, meine Chiara, und sie ist nicht tot. Sie lebt. Auf deinem Bild lebt meine Chiara.« Die Mutter nahm das Bild behutsam auf und hauchte einen Kuss darauf. Giovanni ging ohne Gruß. Er würde seine Mutter malen, ja. Genau das würde er tun. Ihm war gar nicht bewusst gewesen, wie viel Zärtlichkeit er für sie spürte. Giovanni kauerte sich in eine Ecke des obersten Flurs und versuchte, sich das Bild seiner Mutter herzuholen, so wie er sie im Gedächtnis hatte. Es wollte ihm nicht gelingen, zumindest heute nicht. Zu lange hatte er sich auf die Zeichnung konzentriert, das Bild des kleinen Mädchens mit der weißen Spitzenhaube schob sich immer wieder vor das Bild seiner Mutter. Chiara hatte gesund und schön ausgesehen. Warum musste sie sterben? War es das Haus, an dem sie gestorben war, dieses schreckliche Haus? Würde er auch hier sterben? Mit einem Mal bekam er Todesangst. Stunden um Stunden, Tage ohne Ende hatte er dort oben verbracht. Richtig stumpfsinnig war er geworden. Er wusste nicht mal, was Freude war oder was Schmerz bedeutete. Er war einfach einer, der in zwei Dachkammern sein Leben verbrachte. Mehr war er nicht. Manchmal hörte er in dem Verschlag, wo die Kohlen lagerten, etwas rumoren. Und er wusste, dass es Ratten waren. In der Nacht kamen sie auch in die Wohnung und suchten nach Essbarem. Irene hatte Angst vor den Ratten und wenn wieder welche in den Stuben herumrannten, flüchtete sie sich auf den Tisch und schrie Giovanni an, dass er die Ratten erschlagen solle, jetzt auf der Stelle. Giovanni sollte für Irene Ratten totschlagen? Erstens konnte er das nicht und außerdem dachte er nicht daran, so etwas zu tun. Ihn störten die Ratten nicht und er legte sich seelenruhig schlafen. Da schrie Irene wieder, dass in der Schublade ein Hammer sei. Los, nun mach schon, du bist doch ein richtiger Junge, oder? Auf einmal war er wer. Irene hatte ihm häufig gezeigt, dass sie ihn verachtete und hasste, und nun sollte er für sie Ratten umbringen.
Gerade hörte er eine unter seinem Bett rascheln. Giovanni rief zu Irene hinüber, geh doch selber auf Rattenjagd. Mich stören die nicht. Ich habe auch keine Angst vor denen. Verdammt, du bist so rein gar nichts nütze, schrie Irene jetzt verzweifelt. Du bist genau wie dein Vater, der hat auch nichts getaugt. Jedes Geschäft zugrunde gewirtschaftet hat der. Betrügereien hat es auch immer wieder gegeben. Und zum Schluss ist er ganz auf die Unterstützung durch den Staat angewiesen gewesen. Genau so wird es mit dir enden. Irene brüllte ihre ganze Enttäuschung, ihren in Jahren aufgespeicherten Hass und die nie erwiderte Liebe zu ihrem Vater heraus. Dabei überschlug sich ihre Stimme fast vor Zorn und Verzweiflung. Und damit du es weißt, dein Vater lebt nicht mehr. Du brauchst gar nicht mehr auf ihn zu warten. Er ist tot. Tot. Obwohl er sich dessen gar nicht mehr sicher war, rief Giovanni Irene zu, dass sie lüge. Mein Vater ist in Amerika, das weißt du. Und wenn er zurückkommt, hat er viel Geld und dann kann ich bei ihm wohnen. Ha, das wäre ja einmal etwas ganz anderes, schrie Irene zurück. Und damit du es auch glaubst, er ist schon vor längerer Zeit gestorben. Ganz genau am 20. Februar 1866, und zwar in Rovereto. Giovanni war es, als hielte ein Schraubstock sein Herz fest umklammert. Er konnte kaum atmen, der Mund war trocken. Er fühlte sich hilflos, ausgestoßen aus seinen bescheidenen Träumen von einem künftigen Leben mit dem Vater, der in den wenigen gemeinsamen Tagen gut zu ihm gewesen war. Aber er konnte eine Ratte umbringen, rief Giovanni verzweifelt und den Tränen nahe. Und wenn du ihn nicht weggejagt hättest, wäre deine Bude auf jeden Fall frei von Ratten. Und er hat mir einen Fladen und Limonade gekauft und mir Mailand gezeigt. Und das hast du noch nie gemacht. Irene verzog sich endlich heulend ins Bett und Giovanni nahm sich vor, dass dies die letzte Nacht mit seiner Halbschwester sein sollte. Am nächsten Tag wollte er abhauen und wenn er bis Frankreich musste, nur weg aus der Via San Simone, fort aus dem Haus mit seinem Dunst nach Pisse und schmutziger Wäsche, nach altem Fett und billigem Wein. Vor allem aber weg von Irene. Giovanni Segantini versuchte mehrfach wegzulaufen. Er sah den Himmel nur, wenn er sich auf einen Tisch stellte und durch ein Oberfenster schaute. Er sehnte sich nach dem Einzigen, was er in seiner Heimat Arco gehabt hatte, nach seiner Freiheit. Als er vor Hunger nicht mehr weiter wusste, bestahl er einen Betrunkenen und wurde von der Polizei aufgegriffen. Er kommt in eine Erziehungsanstalt. Und man versucht dort, ihn als Schuhmacher auszubilden. Mehr kommt für ihn nicht in Frage, denn er weigert sich standhaft, zur Heiligen Kommunion zu gehen. Da gilt er für die Lehrer der Anstalt als schwer erziehbar, als hoffnungsloser Fall. Er bleibt bis zu seinem 20. Lebensjahr Analphabet. Dennoch wurde sein Zeichen- und Maltalent vom Anstaltsgeistlichen entdeckt. Zwischen 1874 und 1879 erhielt Giovanni Segantini das, was man seine künstlerische Ausbildung nennen könnte. Er wurde Gehilfe beim Dekorationsmaler Luigi Tettamanzi und besuchte Kurse an der Accademia di Belle Arti im Palazzo der Brera. Dort lernte er den damals schon bekannten jungen Möbeldesigner Carlo Bugatti kennen. Dessen Schwester Luigia, die Giovanni später stets Bietsche nannte, wurde seine Lebensgefährtin und Mutter seiner vier Kinder. Das Paar konnte nie heiraten, denn durch einen Fehler und eine Intrige seiner Stiefschwester Irene hatte Giovanni keine Papiere. Bis zu seinem Tod blieb die Frage der Staatsangehörigkeit ungeklärt. Dass das Paar in wilder Ehe leben musste, war gesellschaftlich geächtet. Besonders in den katholischen Gegenden. Giovanni und Bietsche waren ständig den Schikanen der Behörden ausgeliefert. Oftmals wurden sie ausgewiesen, mussten mit den vier Kindern ständig umziehen. Erst nach seinem Tode wurde Giovanni Segantini Ehrenbürger der Schweiz. Bice Bugatti, seine Witwe über 35 Jahre lang, durfte sich Witwe Segantini nennen. Jetzt zu Segantinis Kunst. Er behielt sein Atelier in Mailand, das er sich von den ersten verkauften Stillleben leisten konnte. Dann zog er sich mit Bice zusammen aufs Land zurück. Zuerst in die Brianza, nördlich von Mailand, dann aber immer dem Licht hinterher nach Savonin und später nach Maloja im Engadin. Als Staatenloser konnte er kaum reisen, höchstens nach Mailand. Dazu brauchte er jedes Mal eine Sondergenehmigung. Er führte das Leben eines Künstler-Outcasts. Er malte wie ein Besessener. Seine Personen zeigen das Potenzial derer, die sich ganz im Einklang mit der unverfälschten Natur befinden. In diesem Sinn sind seine Bilder Gegenbilder zur industrialisierten Welt und stehen damit am Anfang einer Naturauffassung, die heute noch nachwirkt. Unsere ökologische Bewegung gründet nicht zuletzt auf den von Segantini geschaffenen Bergwelten. Seine Gemälde sind Selbstdarstellungen. Man kann Segantini getrost als einen der ersten Aussteiger und Nonkonformisten der Moderne bezeichnen. Obwohl er fernab von allen Kunstzentren lebte, war er dennoch auf den zeitgenössischen Leistungsschauen der Kunst in Europa durch seine Werke präsent, die regelmäßig Preise gewannen und oft angekauft wurden. Was seine Maltechnik angeht, lasse ich ihn jetzt selber zu Wort kommen. Es ist belegt, er hat es an einen Kollegen geschrieben, der ihn um Rat gefragt hatte, wie er denn seine Werke gestalte. Also diesen Brief gibt es im Original. Lieber Herr Orsi, ich habe Ihre Schrift gelesen, die mir unter vielen Berichten die interessanteste war. Aber dort, wo Sie die Art zu malen und die Gründe meiner Technik erklären, ist sie nicht genau. Ich male einfach und natürlich. Noch natürlicher und einfacher, als ich es mache, ist es kaum möglich. Seit 10 Jahren verwende ich nur noch Farben, Verdünnungsmittel und Firnisse von Le Franc aus Paris. Anfangs habe ich viele Farben benutzt, weil ich stets das Neueste haben wollte. Doch da ich häufig unter freiem Himmel, in der Sonne, in der dünnen Luft, in Höhen über 2000 Meter arbeitete, musste ich feststellen, dass manche Farben verblassten und andere nachdunkelten und matt wurden. Ich wandte mich deshalb um Rat nach Paris und nachdem ich auch selbst entsprechende Nachforschungen angestellt hatte, nahm ich all die herrlichen, leuchtenden und faszinierenden Farben, packte sie in eine Kiste und schickte sie zum Umtausch an Le Franc und behielt nur noch die guten, beständigen und lichtechten. Die Leinwand, die ich bearbeite, ist mit Kreide und Öl präpariert. Ich spanne sie auf den Rahmen und streiche dann mit einem weichen Pinsel eine möglichst leuchtende Farbe von Terra Rossa darauf, weil meine Augen das Weiß der Leinwand nicht aushalten können. Nach Beendigung dieses Vorgangs mache ich mich daran, auf der Leinwand die grundlegenden Linien der Idee zu fixieren, die ich festzuhalten beabsichtige und mit der ich mich zurzeit beschäftige, indem ich sie immer feiner im kleinsten Detail präzisiere. Wenn das Bild, das ich zu schaffen beabsichtige, mir von der Natur eingegeben war, so mache ich mir zunächst eine Zeichnung, die jener Gefühlsimpression entspricht, die mich in dem bestimmten Moment getroffen hat. Und auf der präparierten Leinwand ziehe ich sie in Linien nach. Ist dagegen die Idee in mir entstanden, so suche ich in der Natur die der Idee entsprechenden Linien. Sind auf der Leinwand die Linien festgelegt, die das, was ich geistig will, ausdrücken, so So mache ich mich weiter an die sozusagen allgemeine Kolorierung als möglichst eng an die Wirklichkeit gehaltene Vorbereitung. Dazu benutze ich dünne, möglichst lange Pinsel und ich beginne auf meiner Leinwand loszuarbeiten mit feinen, dünnen und pastosen Pinselstrichen, indem ich stets zwischen jedem Pinselstrich einen Zwischenraum lasse, den ich mit den Komplementärfarben ausfülle, und zwar möglichst, wenn die Grundfarbe noch frisch ist, damit das Gemälde zerflossener wirkt. Das Mischen der Farben auf der Palette führt dem Dunkeln entgegen. Je reiner die Farben sind, die wir auf die Leinwand bringen, umso besser führen wir unser Gemälde dem Licht, der Luft und der Wirklichkeit entgegen. Diese Tatsache ist heute von allen intelligenten Malern anerkannt. Aber nur wenige von ihnen, fast niemand, verstehen, sich die Größe des Unterschiedes klarzumachen, die zwischen einem Mischen der Farben auf der Palette besteht und einem reinen Auftrag auf die Leinwand. Soweit Giovanni Segantini. In Savonin, wo der Maler mit seiner Familie 8 Jahre lang lebte, übernahm Segantini die divisionistische Technik, die er mit den revolutionärsten Kollegen an der Brera schon entwickelt hatte. Es war aber vor allem sein Mentor und erster Händler Vittore Grubici, der Segantini mit dem Konzept der Farbzerlegung bekannt machte. Grubici, der selber malte und später eine Leitfigur des italienischen Divisionismus wurde, hatte schon früh von den Farbtheorien Georges Seurats Kenntnis bekommen. Bei einem seiner berühmtesten Bilder, Ave Maria bei der Überfahrt, wendet er in der zweiten Fassung die neue Technik an. Das Bild zeigt ein Fährboot, das eine Bauernfamilie und ihre Schafe beim Angelusläuten ans Ufer bringt. Im Gegensatz zur ersten Fassung konzentriert sich Segantini jetzt auf das strahlende Bild der aufgehenden Sonne, die er mittels langer Striche in ungemischten Farben darstellt. Den Sonnenuntergang des ersten Bildes verwandelt er in einen leuchtenden Sonnenaufgang. Er hebt die leuchtendsten Bildausschnitte durch reine, in langen konzentrischen Pinselstrichen aufgetragene Farbe hervor, die Lichtstrahlen am Himmel oder auf dem See wiedergeben oder den Körpern der Tiere Strahlenkraft verleihen. Segantini machte sich die Natur zum Atelier. An Ort und Stelle ließ er Assistenten große Leinwände spannen, die er dann ohne vorausgehende Skizzen oder Zeichnungen bearbeitete. Dabei ließ er Modelle und Tiere, die er in seinen Bildern darstellen wollte, posieren. Später im Engadin, als er hoch hinauf in die Berge stieg, perfektionierte er sein System durch eine Holzkonstruktion, welche die Leinwand vor Witterungseinflüssen schützte. Diese Holzkonstruktion musste zwischen seinen Arbeitssitzungen nicht abgebaut werden. Segantini dachte und komponierte, umgeben von Natur, mittels Farbe, Volumen und Textur. Er benutzte lange Pinselstriche, mit denen er die Formen gleichsam flocht und erzeugte mit Hilfe von Komplementärfarben, die sich gegenseitig kräftiger und leuchtender erscheinen lassen, wie in einem Gobelin oder mit kurzen, in nervöser Manier auf die Leinwand schraffierten Strichen Leuchtkraft. In den letzten Jahren setzte er mehr und mehr Goldstaub ein, der zum Beispiel die schimmernde Oberfläche der Berge andeutet. Für den Außenseiter Segantini wurden Savonin, Maloja, Solio im Bergell zum Elfenbeinturm oder zum Refugium, an dem die Alchemie der Malerei es ihm erlaubte, das verlorene Paradies seiner Kindheit wiederzufinden. Diese Gegenden erfüllten dieselbe katalysatorische Funktion, die Polynesien für Gauguin hatte. Ausgehend von der Vereinfachung der Natur, wie er sie schon in Italien entwickelt hatte, vermittelte Segantini seine einzigartige Sicht auf diese Weltregion und erfand in diesem Sinne die Schweizer Alpen neu, so wie Cézanne und Van Gogh Südfrankreich erfunden hatten. Segantini verwandelte Orte in Seelenzustände und brachte dabei die Absolutheit und Ewigkeit der Natur mit der Vergänglichkeit menschlichen und tierischen Lebens in Einklang. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Liebesgeschichte zwischen Giovanni Segantini und Bice Bugatti erzählen, ohne die wahrscheinlich die Kunst Giovanni Segantinis einen völlig anderen Weg genommen hätte. Jedenfalls hat Segantini das immer behauptet. It's okay? Segantini ging zum Malen seiner letzten Werke bei Pontresina auf den Schafberg. Dort steht heute noch eine steinerne Hütte, in der er seine Gerätschaften und Essensvorräte aufbewahrte und wo er schlief. Und dort ist er zum letzten Mal hinaufgegangen und dort ist er auch gestorben. Und ich beschreibe ihn jetzt, wie er zum letzten Mal hinaufgeht, aber keine Ahnung davon hat. Er ist an einer Entzündung des Bauchfells nach einem Blinddarmdurchbruch verstorben. Und das ist gleichbedeutend wie ein Unfall. Da gibt es keine Rettung, wenn man hoch in einem Berg sitzt. Ich trage deine Liebe hinauf auf den Berg, in die steinerne Hütte. Ich werde ganz bestimmt in der ersten Nacht nicht schlafen können, wie meistens, wenn ich länger oben bleibe. Ich höre dann die unerschöpflich vielfältigen Stimmen auf dem Berg, das Rieseln und Rauschen, dann wieder ein Krachen und Donnern, das unheimlich widerhallt. Doch über allem höre ich deine Stimme, Bice, höre, wie du meinen Namen rufst, und ich höre dein Herz klopfen neben mir und spüre unsere Liebe in der Einsamkeit hier oben. Besser als jeder andere, ich glaube auch besser als ein Bergführer, kenne ich den Boden, die Erde, die Berge des Engadin. Du musst dir daher keine Sorgen machen um mich. Ich kenne die Jahreszeiten hier oben, das Wachsen der Pflanzen und die Gewohnheiten der Tiere. Ich kenne den Wind und den Duft der Blüten und Bäume. Ich werde dir die Zweige der Arve bringen, so wie ich sie gemalt habe. Erinnerst du dich? Was ich auch sehe, bei jedem Schritt denke ich an dich, an unser schönes Zuhause, nicht wahr? Ich habe es mit vielen Schätzen angefüllt. Ich verspreche dir, mich warm genug anzuziehen. Ich spüre schon, dass es oben kalt ist. Jeden Wechsel der Witterung spüre ich in mir. Ich kann alles beobachten, Bice, auch die Menschen, die heraufkommen, um mich malen zu sehen. Ich bin hier oben völlig losgelöst von ihnen. Es zieht mich zu niemandem hin, nur zu dir. Die Wiesen sind noch bedeckt von unzähligen Blüten, die hier ihr kurzes Leben verträumen. Unser Leben soll so lange dauern, wie die Wahrsagerin es vorausgesagt hat. Wenn ich 99 Jahre alt bin, wirst du 95 sein und für mich immer noch das Schönste, was ich sah. Ich weiß, dass es Friedrich Nietzsche war, der das übers Engadin gesagt hat, das Schönste, was ich sah. Für mich bist du das, Bice. Bei dem Festessen im Saraz hat jemand gesagt, ich könne im Buch der Natur lesen. Daher sei meine Malerei so tief und so reich. Das hat mir natürlich gefallen. Du weißt ja, dass ich eitel bin. Aber dennoch hat er nicht recht. Die Natur ist kein Buch. Sie ist Realität. Und wenn sie reich sein soll und tief, dann müssen wir sie erst aufschließen. Und das können nur Menschen. Die Natur selbst schließt nichts auf in uns. Wir sind ihr unendlich gleichgültig. Nur Menschen, die als Schicksal zu uns kommen, die wie Vulkane in uns ausbrechen, die können uns aufschließen für die Natur. Für mich warst und bist du dieser Mensch, Bietsche. Weder die Brianza noch Savonie noch Maloja, das ganze Engadin, hätte mir nichts genützt ohne dich, Bicetta. Wie oft sehen wir in Maloja die Wolken und die Sterne bei Nacht. Wir haben davon gesprochen, dass man sich einsam fühlt, wenn man den Wolken und den Sternen allein überlassen ist. Wenn ich dich bei mir habe, deine vertraute Wärme, deinen Duft, deine Stimme, dann ist die Einsamkeit reich, voller Abwechslung. Sie ist nicht schmerzlich wie hier oben, wo sie die Leere ist, das Nichts. Ich höre Schritte hinter mir heraufkommen. Es ist Baba. Das war das Modell Segantinis. Sie hat mich fast eingeholt. Ihr Gesicht ist ganz rot von der Anstrengung. Ihre Augen blitzen. Du kennst sie ja. Sie schaut mich auch jetzt nicht an, sondern sieht lieber über die schweigenden, steinigen Felder um uns herum. Doch als hätte sie meine Gedanken erraten, bleibt sie neben mir stehen und sagt leise keuchend vom Aufstieg: Da stehen die Berge und da unten leuchten die Seen. Das ist jedes Mal wieder so schön, man kann gar nicht sagen, wie schön das ist. Aber weder die Berge noch die Seen haben eine Ahnung davon, dass es Gott gibt. Aber wir Menschen wissen das. Bicetta, ich frage mich, was Baba mir sagen wollte. Sie hat so eine Art, Gedanken zu äußern, die man nicht von ihr erwartet. Sie weiß ja, dass ich alles, was mit der Kirche zu tun hat, möglichst meide. Doch Baba hat mich auf einen völlig neuen Gedanken gebracht. Du sollst mir deine Meinung dazu sagen, wenn wir wieder zusammen sind. Ich denke, vielleicht war in diesen mitleidlosen Steinmassen, in dem gefährlichen Geröll, von dem man hier umgeben ist, auch einmal Leben. Vielleicht hatte das Leben die Berge ausgestoßen, sodass sie jetzt alles Lebendige hassen. Nicht laut, aber der stille Hass ist ja viel stärker. Wie leuchtende Straßen durchzieht in der Nacht das Licht der Sterne den Himmel über mir. Doch geben sie mir ein Lebenszeichen, eine Antwort, wenn ich sie anrufe? Alles um mich herum kann so unermesslich und unbarmherzig sein, an dunklen Tagen in Schwärze getaucht, dass ich kaum mehr weiß, wer ich eigentlich bin. Dann denke ich an dich, Bietsche, und meine Einsamkeit bekommt einen Sinn. Würde ich jedoch hier oben von einem Stein erschlagen oder vom Sturm weggefegt, nichts würde sich verändern. Mein Tod wäre dieser Welt gleichgültig. Habe ich dir schon einmal erzählt, wie das ist, wenn ich hier in den Bergen allein vor der Leinwand sitze? Es überfällt mich oftmals ein Gefühl des Verlassenseins. Die Bergwände ignorieren mich und die grünen Wasser glitzern höhnisch. Jetzt kriege ich solche Sehnsucht nach dir. Es ist zum Verzweifeln. Wenn du, liebste Bietsche, mir bei meiner Arbeit vorgelesen hast, war meine Dreifaltigkeit perfekt. Auch Baba hat dir immer gebannt zugehört, dich mit einem strahlenden Lächeln angesehen. Sie ist sicher schon bei der Hütte angekommen. Endlich bin auch ich auf dem kahlen Grat. Heute ist es mir schwer geworden. Dabei bin ich den Weg nun schon so oft gegangen. Wie wenig freundlich die Hütte mir vorkommt, armselig. Aber sie soll uns ja nur Schutz geben vor der kalten Nacht und der zuweilen jähzornigen Witterung. Die Berge tun so gelassen und fromm, aber sie können sich wie Wahnsinnige aufführen. Baba wird den Ofen anschüren, sie will eine Gerstensuppe machen. Meine Bietsche, eigentlich brauche ich nichts als deinen Namen. Ich habe ihn dir gegeben, erinnerst du dich? Mein einziger Wunsch ist, dich bald wieder in die Arme zu schließen. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Scheib, für die Lesung. Einmal mehr die Möglichkeit für Sie, meine Damen und Herren, unserer Referentin Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Haben Sie schon was, was Ihnen auf den Nägeln brennt? Oder müssen wir hier vorne wieder ein bisschen Ping-Pong miteinander spielen, bis Sie sich trauen? Ja, bitte. Was Sie bewogen hat, über Segantini zu schreiben, ist die Frage.
Mein Vater hat gemalt, er ist aber leider, ich habe ihn durch den Krieg verloren und ich weiß nicht, ob er ein guter Maler war. Ich fand seine Sachen natürlich wunderbar. Ich nehme Malkurse, wenn ich Zeit dazu habe, und meine Enkeltochter, die ist Steiner-Schülerin und wird sehr im Malen gefördert, und ihre Lehrer sagen, dass sie wirklich begabt sei, und mit ihr habe ich in der Schweiz eben in Savonin mehrfach Malkurse gemacht. Da gibt es eine Gesellschaft, die heißt Pro Segantini, die führt diese Malkurse durch, und die Lehrer versuchen in der Technik Segantinis zu bleiben und den Schülern das zu vermitteln, und dadurch habe ich eben auch sehr viel Theorie gelernt und habe über seine Arbeit eben sehr vieles erfahren. Und dann habe ich mir natürlich, oder es ist halt meine Art, mich mir jemanden anzueignen. Ich habe versucht, alles zu sammeln, was ich über ihn finden konnte, bin in Antiquariate gegangen, weil er ist ja schon lange tot, und siehe da, ich habe sehr viel gefunden. Und ich habe dann auch festgestellt, wie sehr viele zeitgenössische Maler, also Maler seiner Zeit, die werden heute alle genannt, und Segantini ist eigentlich nur einem kleinen Kreis von Fachleuten bekannt. Und in der Schweiz kennen ihn natürlich sehr viele Leute, aber in Deutschland eben nicht. Und das hat mich geärgert, und ich habe versucht, mit meinen bescheidenen Mitteln daran etwas zu ändern, und habe aus diesem Impuls heraus das Buch geschrieben, eigentlich für ihn und für mich, ja. Und ich bin wirklich völlig überrascht, dass dieses Buch vor allem in der Schweiz sehr gerne gelesen wird, sehr viel gelesen wird, und es ist auch diese Ausstellung in der Fondation Bayerle daher zustande gekommen, dass sehr, sehr viele Leute, die dort ständig hingehen, auch von diesem Buch gesprochen haben, und dann kam nochmal das zustande. Und weil Sie gefragt haben nach der nächsten Ausstellung, ich weiß es natürlich doch, aber es ist Japan war vorgesehen und geplant, und das ist natürlich jetzt sehr in Frage gestellt. Ja. Aber die Japaner verehren Segantini sehr und haben auch einige Exponate, schöne Segantinis.
Ich möchte mal annehmen, der Erfolg dieses Buches liegt nicht daran, dass Ihre Mittel bescheiden sind. Eindruck habe ich ganz und gar nicht, dass Ihre Mittel bescheiden seien, ganz im Gegenteil. Mich hat das sehr beeindruckt. Ja, haben Sie weitere Fragen oder Anmerkungen, was Sie wissen mögen? Herr Zettel.
Es ist doch so, dass Segantini seinen Stil ganz aus sich heraus entwickelt hat, eigentlich mit den zeitgenössischen Malern, den französischen Impressionisten, keinen Kontakt hatte. Und doch geht seine Malerei etwas in diese Richtung.
Ja, es ist richtig, Segantini. Ich habe es ja versucht, Ihnen in geraffter Form zu erklären. Segantini konnte kaum reisen, und er hat in der Tat nicht sehr viele Bilder seiner Kollegen im Original gesehen, aber man konnte schon fotografieren. Und er war sehr interessiert, und er hat eben Fotos gesehen. Und, aber er hat schon bei seinem ersten Bild, das war ein Gemälde in einer Kirche, Der Chor von sowieso heißt es, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, da hat er schon aus sich heraus das Licht versucht zu malen. Ja, er ist schon ohne jede, auch ohne die Erfahrung der Brera, ist er schon in seinen allerersten Zeichnungen hat er schon versucht, dem Licht zu folgen, also das Licht zu in seine Bilder zu bringen.
Großes Nachdenken. Ich einmal würde gerne nachfragen, die Wendung Maler des Lichts, ich habe es nicht behalten, von wem stammt diese Wendung?
Das hat Rilke gesagt.
Rilke.
Und es war auch Hesse, Hermann Hesse, also sehr viele Dichter seiner Zeit haben sich mit ihm auseinandergesetzt und haben seine Arbeit wirklich geliebt. Und er war sehr populär, man reiste, weil man wusste ja, dass er angeschmiedet ist, man reiste nach Maloja, um ihn zu besuchen. Es ist also belegt, ich bin immer sehr vorsichtig, damit ich nicht Dinge behaupte, die nicht stimmen, aber es ist belegt, dass Liebermann ihn oft besucht hat, dass Klimt bei ihm war. Und er hat zum Beispiel Giovanni Giacometti, den Vater des weltberühmten Alberto Giacometti, der war sein Schüler. Und den hat er auch sehr stark beeinflusst und der hat auch Giovanni Segantini gemalt, als man ihn vom Berg runter holte. Er ist ja im Berg, in der Hütte, ist er gestorben. Sein Arzt, einer seiner Söhne ist ins Tal gelaufen und hat, oder abgestiegen, muss man da sagen, und hat den Arzt der Familie geholt und der ist gekommen und wusste schon genau, nachdem der die Symptome beschrieben hat, dass er da nichts mehr tun kann. Und dass man ihn nicht mehr transportieren kann. Und er hat ihn unter Morphium gesetzt, die letzten Tage seines Lebens.
Und er ist nicht im Berg gestorben, sondern wurde heruntergeholt und später gestorben.
Nein, er ist in der Hütte gestorben. Man kann einen Menschen mit dieser Krankheit nicht transportieren. Das wäre unmenschlich, weil es gibt solche Schmerzen. Ich habe natürlich mit Ärzten darüber gesprochen, die eben auch Kunsthistoriker sind und genau wissen, was man damals tun konnte. Und man hat damals auch schon versucht, solche Leute zu operieren, aber natürlich in der Klinik. Und wenn sie sofort nach dem Auftauchen der ersten Symptome in der Klinik waren, und dann war es noch fraglich, ob die überlebt haben, aber jemanden, der über 2000 Meter hoch in den Bergen ist, und es war August, aber es hatte geschneit da oben, es war absurd, ja, es war nicht dran zu denken. Und so hat sein Arzt und Freund ihn unter Morphium gesetzt. Beatsche war auch hinaufgestiegen und war bei ihm und sie haben das zusammen entschieden und es gab keine andere Möglichkeit. Und dann hat man ihn runtergetragen und das muss wirklich eine ganz ganz erstaunliche Situation gewesen sein. Man kam mit ihm vom Berg runter und aus allen Dörfern von Pontresina bis Maloja haben sich die Menschen diesem Zug angeschlossen. Die sind einfach hinterhergegangen und zwar in ihren schönsten Trachten und dann hat Giacometti hat ihn an der Kirche erwartet und hat ihn dann dort gemalt. Und dieses Bild gibt es natürlich.
Sie haben ein paar Namen von Künstlern, Malern genannt, mit denen er dann Kontakt direkt hatte. Hatten zuvor gesagt, dass ihn auch die Dichter bewundert haben. Bestanden da auch persönliche Beziehungen zu Dichtern? Haben Sie da Spuren gefunden?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele Dichter, die über ihn geschrieben haben. Zum Beispiel.
Also ich meine Begegnungen, tatsächlich reale Begegnungen zwischen Schriftstellern und ihm.
Das weiß ich jetzt nicht, ob einer der Dichter ihn besucht hat. Ich weiß nur von Besuchen von Malern. Aber ob ein Dichter bei ihm war, das weiß ich im Moment nicht. Aber sie haben eben über seine Bilder geschrieben. Das weiß ich sicher. Sie waren beeindruckt.
Ja, bitte.
Ja, er ist sehr viel anders als der Pointillismus, der ja wirklich getupft ist und während der Divisionismus mit kräftigen Pinselstrichen nebeneinander setzt und dann darauf vertraut, dass die Farben sich so mischen. Und in dieser Technik hatte eben Segantini eine solche Meisterschaft, wenn sie zum Beispiel... Man muss eigentlich mal seine Bilder sehen und man kann das mit gar nicht so großem Aufwand. In St. Moritz gibt es ja ein Segantini-Museum, da hängen seine besten, schönsten, wichtigsten Werke und da kann man das sehen. Es ist so unglaublich, man steht davor, es sieht wirklich aus wie gewebt oder geflochten. Oder wenn er Schnee malt, Sie sehen diesen Schnee, der ist wie wenn im Engadin der Himmel so knallend blau ist, die Berge so schroff reingezeichnet in dieses Blau und das Blau dann sich dem Schnee mitteilt und reflektiert wird, so malt er das. Ja, ich habe noch nie Schnee so gemalt gesehen wie bei ihm. Und seine Bilder sind auch mehr als Ansichten von irgendetwas. Er hat auch keine Vedute gemalt, er hat einfach seine Sicht auf dieses Tal gemalt. Und das war nie eins zu eins. Aber es ist immer die Atmosphäre da. Man weiß genau, was er gefühlt hat beim Malen. Das spürt man einfach.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben heute den Blick auf unser Thema aus einem bestimmten Bereich der Kultur gerichtet. Nächste Woche stehen wir mit dem Bein wieder näher der Technik. Da wird Professor Dr. Klaus Kornwachs hier sein und etwas über falsche Belohnungssysteme in der Technik erzählen. Ich würde Sie bitten, alle Techniker, die Sie hier auf diesem Campus aufgreifen können, in diesen Vortrag zu schleppen. Ich glaube, es könnte helfen. Ich danke Asta Scheib und wünsche Ihnen einen schönen Abend.